Deutschlandfunk Kultur. Rang 1. Das Theatermagazin. Mit André Mumot.
Es geht wieder los. Die Theater spielen analog. Zumindest in einigen Bundesländern treten wieder Schauspieler auf die Bühnen und im Publikumsraum sitzen wieder Zuschauer. Aufführungen unter hygienischen Bedingungen sind dabei durchaus eine Herausforderung für beide Seiten. So wie jetzt in Wuppertal, wo Regisseurin Anna Elisabeth Frick ein Stück von Ingrid Lausund inszeniert. Wir sprechen gleich mit ihr darüber, wie das vonstatten geht. Ein erstes Aufatmen geht durch die deutsche Theaterlandschaft. Es gibt wieder analoge Premieren. Die Stadt- und Staatstheater und auch die Privattheater öffnen zum Teil wieder ihre Säle und lassen unter strengen Auflagen Publikum ins Haus. Neue Inszenierungen wurden unter anderem bereits in Wiesbaden, Bochum und Leipzig präsentiert und nun ist auch Wuppertal dran. Morgen hat eine Komödie von Ingrid Lausund Premiere, Benefiz, jeder rettet einen Afrikaner. Mit der Regisseurin Anna Elisabeth Frick habe ich vor unserer Sendung sprechen können und sie erst einmal gefragt, wie sehr sich die Proben in der Corona-Zeit von ihrer üblichen Arbeit unterschieden haben.
Also ich habe mir vorher überlegt, wie man damit am besten umgehen mit dieser sehr sonderbaren Situation natürlich und wie man da eine Probensituation schafft, in der sich trotzdem alle wohlfühlen und sich öffnen können und sich geborgen fühlen. Also so ein angstfreier Raum, den man ja natürlich in so einem kreativen Arbeiten immer sehr braucht. Ich hatte die Befürchtung, dass man sozusagen, wenn man jetzt da unsicher ist und irgendwie Ängste hat, dass man natürlich auch diesen Prozess damit auch einschränkt oder stört. Und da haben wir eigentlich zu der allerersten Probe schon besprochen und gesagt, dass wir uns mitteilen, wenn wir uns irgendwie unsicher fühlen oder wenn irgendwas ist, wo sich jemand nicht mehr frei fühlt zu arbeiten oder irgendwie Angst hat, dass jemand zu nahe kommt oder so weiter. Das ist ja rein räumlich auch ganz viel Thema natürlich, wie man den Abstand einhält und so weiter. Aber ich muss sagen, dass ich die Erfahrung jetzt gemacht habe, dass das eigentlich überraschenderweise sehr, sehr gut lief. Wir haben das geklärt und ich hatte das Gefühl, dass jederzeit jeder auch sagen kann, wenn irgendwas ihn stört. Das Theater hat aber natürlich auch seinen Beitrag dazu geleistet und hat ziemlich gute Bedingungen geschaffen für uns. Also alle Abteilungen haben mitgeholfen. Die Kostümabteilung hat Masken genäht für uns alle. Wir haben riesige Töpfe mit Desinfektionsmittel da stehen gehabt. Also wir haben eigentlich relativ viel Möglichkeiten gehabt, um das alles so gut wie möglich zu gestalten.
Dann kommen wir aber jetzt vielleicht erstmal auf das Stück zu sprechen, das Sie inszenieren. Benefiz, jeder rettet einen Afrikaner, eine böse Komödie von Autorin Ingrid Lausund, die unter anderem auch die Drehbücher zu der Fernsehserie Der Tatortreiniger geschrieben hat unter dem Pseudonym Mitzi Meyer. Was ist denn das für ein Stück und wie aktuell ist das jetzt eigentlich gerade in dieser Rassismusdiskussion, die wir so intensiv führen im Moment?
Genau, also in dem Stück geht es erstmal um 5 Menschen, die Spendengelder sammeln wollen für eine Wohltätigkeitsveranstaltung in Guinea-Bissau, eine Schule, die da gebaut werden soll. Und es geht ganz viel um diese Alltagsrassismen, ganz viel um diese Fettnäpfchen, in die Leute da treten, wenn sie darüber diskutieren. Empfinden wir es wirklich so, dass jeder Mensch gleich viel wert ist? Also wenn sich jeder auch nochmal selber hinterfragt, dass man auf sehr menschliche Züge da auch irgendwie trifft und alles, was dieses Thema der Wohltätigkeitsveranstaltung umgibt, also wie macht man das, wie versucht man Menschen davon zu überzeugen, helfen zu wollen, helfen zu müssen, also wie appelliert man an Menschen, dass man an andere Menschen denkt. Das ist ja das Anliegen dieser 5 Leute erstmal vordergründig.
Aber es ist, wenn ich das richtig verstanden habe, eine Gruppe von Schauspielern, Schauspielerinnen und Schauspielern, die da probt, um die Menschen dazu zu gewinnen, zu spenden oder sich zu engagieren. Und es geht ja wohl schon auch um die Frage, wie sprechen wir eigentlich über die anderen und was ist erlaubt, was ist nicht erlaubt und wo merkt man vielleicht auch die Eitelkeit, die dahinter steckt?
Jede der 5 Personen versucht es eigentlich alles richtig zu machen, in Anführungszeichen, und versucht sich nicht zu verstricken. Und da kommen aber natürlich dann ganz komische und ganz skurrile Diskussionen dann zutage. Und da geht es dann zum Beispiel darum, dass ein Patenkind ausgesucht werden soll oder dass sich jemand für ein Patenkind entscheiden will. Und dann geht es um die Wahl des Patenkinds. Welches nimmt man da? Eher das Mädchen ohne Arme oder den Jungen mit der schiefen Nase, der auf der Straße lebt? Also zwangsläufig, glaube ich, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, der Hilfe, der Wohltätigkeit, was für merkwürdige Diskussionen da plötzlich geführt werden, die natürlich auch immer wieder um ganz tiefe Fragen kreisen. Also wem vertraue ich oder was bin ich bereit zu geben? Warum tue ich nicht, was gut ist? Wie treffe ich Entscheidungen? Also es sind ganz viele Fragen, die damit zusammenhängen.
Und haben Sie das Gefühl, dass sich wegen dieser aktuellen Ereignisse, der aktuellen Antirassismus-Demonstrationen, der Black Lives Matter-Bewegung, sich auch die Arbeit an dem Stück ein Stück weit verändert hat, dass man vielleicht doch noch auf andere Dinge besonders schaut und auch auf die Art, wie da gesprochen wird zum Beispiel?
Naja, es ist fast so ein bisschen die Krux dahinter, dass man das Gefühl hat, es ist schwierig, selbst wenn man versucht, natürlich antirassistisch zu sein. Und das ist manchmal aber eine ganz skurrile, sehr menschliche Situation, die man da gerät und in Diskussionen, die man sich da verstrickt, wenn man eben versucht, alles richtig zu machen. Ingrid Lausund beschreibt da wirklich ein Kaleidoskop von 5 verschiedenen Charakteren, die man alle so kennt. Also im Prinzip, ich denke mal, jeder Mensch, der hier lebt, spiegelt sich auch in diesen 5 Charakteren irgendwie wieder. Oder man erkennt sich da irgendwie selber drin. Also wo geht es darum, dass man sich nur um andere bemüht und anderen helfen möchte oder etwas Wohltätiges tun möchte oder irgendwie. Und dann plötzlich geht es aber dann darum, wie man sich selbst darstellt oder wo es dann irgendwie nur um eine Selbstprofilierung geht. Also wo tut man was wirklich Gutes oder wo versucht man etwas richtig zu machen und wo ist es dann doch wieder, ist man so auf sich zurückgeworfen und stellt dann fest, oh Gott, jetzt dachte ich wieder nur an mich oder dass es wie so eine Plattform auch ist, um sich selbst zu profilieren.
Es geht um Schauspieler in dem Stück. Wie sehen Sie das denn im Theater? Da muss man ja auch sagen, dass Stücke mit einem sehr engagierten politischen Hintergrund jetzt sehr gern und oft auch gewählt werden. Haben Sie da auch manchmal das Gefühl, dass es vielleicht auch in Ihrer eigenen Branche stark um Profilierung gehen könnte, nicht nur um die Botschaft selber?
Sicherlich. Ich meine damit überhaupt nicht, dass das Thema nicht wichtig ist. Es ist natürlich super, dass es jetzt gerade so viel diskutiert wird und gerade so vehement auch eingefordert wird, dass man darauf Rücksicht nimmt und Wert legt. Das finde ich natürlich super. Aber nichtsdestotrotz ist natürlich auch damit verbunden, es ist gerade ein Thema, was sehr hip ist sozusagen. Da geht es natürlich dann auch wieder um die Theater, um Zuschauerzahlen, ja, um Aktualität. Und genau, da muss man sich vielleicht manchmal hinterfragen oder müssen sich, finde ich, muss man sich selber auch immer wieder hinterfragen, was ist der Punkt, der mich persönlich daran auch interessiert und was ist das, was das persönlich mit mir zu tun hat. Also es ist nicht nur ein Wiederholen dessen ist, was sowieso uns linksliberalen Theatergängern wahrscheinlich ja irgendwie allen so bewusst ist, aber wo ist es dann auch irgendwie das eigene, was man daran verbindet und so. Und ich fand halt immer so spannend, dass es so diese Grenze zu, wo will man wirklich was Gutes tun und wo geht es dann doch nur darum, dass man sich selber darstellt und sich eine Plattform wählt, weil es natürlich auch mal ein Thema ist, wo man immer so auf der richtigen Seite sein kann, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen. Also eine Wohltätigkeitsveranstaltung ist immer eine gute Sache, da ist man nie verkehrt. Aber wo geht es dann wirklich auch darum, etwas zu tun und ins Handeln zu kommen und nicht nur darüber zu sprechen?
Sie haben Zuschauerzahlen erwähnt. Sie inszenieren das Stück jetzt im kleinen Theater am Engelsgarten. Wie werden denn da die Hygienevorschriften fürs Publikum umgesetzt? Wie viel Publikum kann denn in den Saal überhaupt hinein, um sich diese Veranstaltung anzuschauen?
Da wurde natürlich vom Theater ein sehr aufwendiges Hygienekonzept erarbeitet und da wird dann genau berechnet, wie viele Zuschauer in welchem Abstand, also damit der Abstand gewährleistet wird, nebeneinander sitzen können und wie viele Leute dann in den Raum kommen. Also eigentlich gehen 100 Leute in den Raum und jetzt sind wir, glaube ich, ist der aktuelle Stand, dass wir 25 Zuschauer da aufnehmen können und die dann natürlich in so einem Sicherheitsabstand im Raum sitzen müssen.
Johann Simons hat in dieser Woche eine erste Premiere am Schauspielhaus Bochum stattfinden lassen. In einem Saal für 800 Menschen sitzen da jetzt bei den Vorstellungen gerade mal 50 Personen, die auch Schutzmasken tragen. Ich war nicht dabei, aber das klingt für mich doch recht gespenstisch und unentspannt. Wie sehen Sie das? Ist es jetzt einfach wichtig, Dinge anzubieten, auch für ein kleines Publikum?
Ja, ich bin davon überzeugt, dass es wichtig ist, weiterzumachen. Also ob der widrigen Umstände, die wir jetzt natürlich haben, aber da ich ja jetzt hier gerade in Wuppertal bin und diesen Satz von Pina Bausch immer so eingängig finde, dieses tanzt, sonst sind wir verloren, was ich auch weiternehmen würde als spielt, sonst sind wir verloren. Also ich finde unbedingt, dass wir weiter arbeiten müssen und unsere Sachen zeigen müssen, auch wenn es natürlich sehr unbefriedigend ist auch, dass man so wenig Leute nur zulassen kann. Aber ich denke lieber so als gar nicht. Also ich brauche das auch. Also ich brauche die Arbeit für mich und ich brauche den angstfreien Raum, dass man versucht, jetzt aus dieser Situation vielleicht auch irgendwas Positives zu schöpfen und zu sagen, können wir nicht Sachen auch nochmal hinterfragen und überdenken? Also was ist das Ganze mit diesen Zuschauerzahlen auch? Ist es nicht vielleicht auch sogar eine Chance, die da drin stecken kann, wenn man jetzt sagt, man kann eben gar nicht gerade die Räume füllen, sondern man muss jetzt auch mit ganz wenig Leuten auskommen und wie sehen dann die Stücke aus dazu? Also das frage ich mich natürlich jetzt auch in den nachfolgenden Arbeiten.
Die kommende Spielzeit ist ja dann das große Thema. Also, wie gehen die Theater, wie gehen die Bühnen da eigentlich ran? Kann man dann weiter so spielen mit verkleinertem Publikum in den trotzdem großen Häusern und auch in den Nebenspielstätten? Oder gibt es eigentlich immer noch diese Hoffnung, dass das irgendwann in absehbarer Zeit komplett vorbei ist und man wieder alle Menschen in den Saal lassen kann, den Saal wieder füllen kann? Wie ist denn da so Ihre Hoffnung im Augenblick?
Natürlich hoffe ich, dass wir wieder im alten Stile irgendwie unter alten Bedingungen spielen können, aber Ich glaube trotzdem, dass wir thematisch und inhaltlich also überprüfen müssen, was heißt das, was hat diese Zeit auch mit uns gemacht oder was macht sie mit uns, dass man diesen Abstand wahren muss zu den anderen Menschen, dass man immer so eine latente Angst hat, irgendwie sich anzustecken, dass man skeptisch ist, misstrauisch. Also ich habe die Erfahrung jetzt zum Beispiel beim Proben gemacht, dass ich das Gefühl hatte, wir sind auch sehr vorsichtig und respektvoll miteinander. Man muss genau abwägen, wer hat mehr Angst, wen muss man schützen. Das ist, glaube ich, auch eine ganz große Aufgabe jetzt gerade an uns Theatermacher, was man für Probenbedingungen schafft und wie man wieder frei und kreativ sein kann, weil das ist, glaube ich, das Wichtigste.
Sagt Regisseurin Anna Elisabeth Frick. Benefiz Jeder rettet einen Afrikaner hat Premiere im Theater am Engelsgarten in Wuppertal am morgigen Sonntag um 18 Uhr. Für alle, die es nicht schaffen, einen der wenigen Sitzplätze zu ergattern, gibt's einen Livestream dazu bei schauspiel-wuppertal.de. Noch sind es längst nicht alle Häuser, die vor der ohnehin anstehenden Sommerpause wieder spielen. Die meisten von uns müssen also noch Geduld haben. Gute Gelegenheit, sich mit der Vergangenheit des Theaters zu beschäftigen, bevor wieder im großen Stil an seiner Zukunft gearbeitet werden kann. Die Theaterwissenschaftlerin Claudia Blank, Leiterin vom Deutschen Theatermuseum in München, hat fürs eigene Institut eine Ausstellung konzipiert, in der sie die deutsch-österreichische Geschichte des Kampfbegriffs Regietheater erzählen will. Sie soll, wenn möglich, im Juli eröffnet werden. Der voluminöse Katalog ist jetzt im Berliner Henschel Verlag erschienen. Michael Lages hat ihn für uns gelesen.
Wie Väter und Söhne im ewigen Streit zwischen Beharren und Erneuern sieht Claudia Blank die Urahnen der Debatte ums Regietheater am Beginn vom vorigen Jahrhundert. Max Reinhardt, der große Visionär und Illusionist aus Wien in diesen ersten Jahren der neuen Zeit, trennt sich in beiderseits schmerzhaften Schritten vom gebürtigen Hamburger Otto Brahm, dem fundamentalen Förderer des Naturalismus an den Theatern der Hauptstadt im Kaiserreich, erst als Kritiker, dann als Intendant am Deutschen Theater. Brahm hatte Reinhardt nach Berlin geholt. Und jenseits der Generationenfrage verändert vielleicht zum ersten Mal tatsächlich auch die Auffassung von Regie den Weg, den das Theater nun zu nehmen beginnt. Denn was wird dem hingebungsvollen Phantasten Reinhardt entgegengehalten? Von fuchsteufelswilden Kritikern, dass er die Dichtung verrate, dass er stattdessen doch immer nur Bilderwelten von unbegrenzter Fantasie entwickeln wolle, im Grunde ohne Rücksicht auf Dichtung und Dichter. Ein Robert Wilson seiner Zeit? Der Regisseur und bald auch Theaterleiter Reinhardt feiert nun allerdings durchschlagende Erfolge und argumentiert offensiv. Der edle alte Wein müsse in neue Schläuche, Staub und Patina gehörten gefälligst weggewischt. Er wolle die Texte der Alten spielen, als wären die Leute von heute und deren Werke wie heute geschrieben. So engagiert aufs Hier und Jetzt bezogen, postuliert seit jeher und auch heute jeder und jede, dass das Material von anno dazumal in der Gegenwart verhandelt werden darf und soll und muss. Mit dem Vorwurf, das Wort nicht beim Wort zu nehmen, avanciert Reinhardt zum Sprecher der Moderne seiner Zeit, wird aber sehr bald schon sozusagen überholt von einem nur 5 Jahre jüngeren Kollegen, Leopold Jessner, aus Königsberg stammend und auf der sogenannten Ochsentour durch tiefere Tiefen deutscher Provinz nach Berlin gelangt, kontert Reinhardts überquellende Opulenz durch konsequente Kargheit in den Bildern, tritt aber mit ähnlich offenem Visier der konservativen Forderung entgegen, immer nur Diener des Dichterwortes zu sein. Am besten diene doch wohl dem Text wie dessen Erfinder, wer den gedanklichen Kern eines Theaterstückes so klar und deutlich und notfalls auch drastisch wie möglich herausarbeite. Der Weg ist da schon nicht mehr weit zu, sagen wir mal Peter Zadek, der selbstbewusst bekundet, dass ihn an einem Text fürs Theater, vor allem einem aus längst vergangener Zeit, vor allem das interessiere, was ihm selbst, dem Zeitgenossen, berichtens und darstellens und beschwörenswert erscheint. Da heult sie auf bis heute, die Fraktion der Werkgetreuen. Jessners zentraler Protagonist in Berlin ist übrigens als Schauspieler Fritz Kortner und auf Jessner folgt als Intendant Gustav Gründgens. Beide, Kortner und Gründgens, werden zu den wichtigsten Antipoden im Westdeutschland der Nachkriegszeit, weit weg von Berlin übrigens in München und Düsseldorf. Gründgens legt 1952 gar das Düsseldorfer Manifest vor, ein knappes, scharfes Pamphlet für die Werktreue und gegen den Regisseur als Mitautor. Claudia Blank webt die Generationenfäden weiter und zeigt etwa Peter Stein in der Abnabelung vom Lehrer Kortner oder Klaus Peimann und Peter Zadek, die auf unterschiedliche Weise für die neue Generation nach 1968 stehen. Das Buch ist ein Füllhorn. Die Autorin verliert sich aber auch gern mal in mäandernden Diskursen, unterwirft die Protagonisten aber immer wieder der biografischen Reihenfolge nach den zentralen Fragen der Forschung. Wie haben sie geprobt? Welche Ausbildung haben diese Regisseure selber durchlaufen? Welche Karrierewege haben sie eingeschlagen? Und manchmal stellt sich dann wie nebenbei die Frage, die das ganze reich bebilderte Buch vorantreibt: Wie hielten sie es mit dem Text, dem Dichterwort? Welche Rolle haben sie sich selber und der Regie zugeschrieben im Prozess der Inszenierung? Welches Recht haben sie sich genommen, wenn es ums Theater geht? Claudia Blanks Katalogbuch stellt die Frage immer wieder und beantwortet sie klar: Jedes Recht, wenn es dem Theater dient.
Michael Lages über Regietheater, eine deutsch-österreichische Geschichte, herausgegeben von Claudia Blank, erschienen im Henschel Verlag. Die Ausstellung im Deutschen Theatermuseum in München ist für Juli geplant. Aber wir wissen es, nicht nur die Regisseure, sondern auch die Autorinnen und Autoren machen das Theater aus. Nicht zuletzt, wenn sie Stücke für und über unsere Gegenwart schreiben. Wie das aussieht in Corona-Zeiten, beschäftigt die neueste Ausgabe des Theaterpodcasts von Deutschlandfunk Kultur und Nachtkritik.de. Da sprechen Susanne Burkhardt und Elena Philipp mit der Dramatikerin Gerhild Steinbuch und ihrem Kollegen Necati Özyri. Wir hören da schon mal rein.
Der Theaterpodcast von Deutschlandfunk Kultur und Nachtkritik.de.
Necati, seit Corona ausgebrochen ist, sind jetzt schon ein paar Wochen her. Inzwischen hat man das Gefühl, dass die Proteste gegen Rassismus und Polizeigewalt das fast ein bisschen überlagern. Woran schreibst du denn gerade und inwiefern dringt denn die Wirklichkeit in dieses Schreiben mit ein?
Ich schreibe gerade an zwei Werken in unterschiedlichen Stadien. Das eine ist auch für Mannheim eine Auftragsarbeit, die sozusagen im Rahmen dieser Hausautorenschaft eingeleitet wurde. Das ist ein Stück über Männlichkeit und Gewalt und da geht es so um den Zusammenhang von Faschismus und Männlichkeit. Und das andere ist eine Arbeit, die jetzt mit dem Schauspiel aus Zürich entsteht. Das wird eine Korrektur von Wagner und dem merkwürdigen, ambivalenten Verhältnis der Deutschen zu Richard Wagner und dem Nibelungen und so ein Kram. Das sind zwei Stoffe, die gerade in unterschiedlichen Stadien sind. Also ich habe immer so eine Inkubationszeit. Ich schreibe und dann warte ich und dann gucke ich wieder drauf und so weiter. Das muss immer erstmal ein bisschen liegen und dann schaue ich mit Distanz nochmal drauf. Und in meinen Stücken geht es ja eigentlich immer um die Themen Gewalt, Rassismus, Männlichkeit, Faschismus, so, das sind so die Sachen. Insofern würde ich gar nicht sagen, dass jetzt die Wirklichkeit einbricht, sondern ich schreibe ja schon seit 10 Jahren oder sowas dazu. Und ich würde auch nicht sagen, dass jetzt irgendwie durch den Tod von George Floyd oder sowas, hat natürlich eine andere öffentliche Wahrnehmung, aber es gibt einfach KünstlerInnen, die sich schon seit Jahren damit beschäftigen und zu denen würde ich mich ehrlich gesagt auch zählen.
Necati Özyri im Gespräch mit Susanne Burkhardt und Elena Philipp darüber, was Theaterautorinnen und Autoren heute schreiben. Das Thema im aktuellen Theaterpodcast von Deutschlandfunk Kultur und Nachtkritik.de, den Sie überall hören können, wo es Podcasts gibt, auch hier bei uns auf deutschlandfunkkultur.de. Da können Sie auch die Beiträge unserer heutigen Sendung nochmal nachhören. Das war's für heute bei Rang 1 mit André Mumot. Ich danke fürs Zuhören und wünsche Ihnen einen schönen Samstag. Machen Sie es gut.